Ja, das ist heute mein Thema, von der Macht des Gebetes, leidenschaftliches Gebet. Jakobus 4, Vers 2 steht dieser Vers: Ihr habt nichts, weil ihr nicht betet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht betet. Folgende Geschichte soll sich ereignet haben. Ob sie stimmt, habe ich nicht nachgeprüft. Ein Pfarrer hatte eine kleine Katze. Damit ihr nichts passiert, während er unterwegs ist, hielt er sie immer im Haus. Sie war noch sehr jung, doch eines Tages passierte es. Er hatte ein Fenster offen gelassen und seine kleine Katze war weg. Verzweifelt suchte er sie und fand sie im Garten. Sie saß auf einem jungen Baum, sie war da zwar heraufgekommen, aber kam nicht wieder runter. Nun war guter Rat teuer. Da hatte er eine Idee, wie er seine Katze retten konnte. Er ging in die Garage, fuhr sein Auto rückwärts an den Baum, nahm ein starkes Seil, band es um den Baum und fuhr das Auto dann langsam vor, damit der Baum sich zur Erde neigt und die Katze runter konnte. Was er nicht bedacht hat, war, das Seil war sehr porös und gerade als es soweit war, riss es. Und die Katze flog im hohen Bogen weg ins Nachbargrundstück hinein. Der Pfarrer war am Boden zerstört, seine geliebte Katze. Am nächsten Tag, immer noch ganz geknickt, ging der Pfarrer zum Einkaufen und entdeckte die Nachbarn, wie sie Hunde- und Katzenfutter im Regal stammten und dort kauften. Aber Frau Meier, Sie haben doch gar kein Haustier. Verunsichert sprach er sie an und wollte gerade auf seine Katze kommen. Dann sagte sie: Herr Pfarrer, Sie werden nicht glauben, was gestern passiert ist. Ich saß mit meiner Tochter im Garten. Sie sagte immer wieder: Mama, ich hätte so gerne eine kleine Katze. Ich habe ihr dann erklärt, dass das nicht geht. Und sie hat gesagt: Dann bitte ich halt den lieben Gott, dass er mir eine Katze schenkt. Dann hat sie die Hände gefaltet und gebetet: Und Herr Pfarrer, Sie werden es nicht glauben, was dann passiert ist. Da kam eine kleine Katze aus dem Himmel geflogen und landete direkt bei uns auf dem Rasen. Herr Pfarrer, das hat aber unser Gebetsleben revolutioniert. Ihr habt etwas, weil ihr betet. Kann Gott so kleine Kindergebete auch so beantworten? Ja, warum nicht? Ich komme ja aus der FEG Schwarzenbeck. Wir hatten beschlossen, ein Mutter-Kind-Haus zu bauen. 1,6 Millionen sollte das kosten. Geld hatten wir nicht. Haben wir gebetet. Und Gott öffnete uns eine Tür und erhielten einige Großspenden mit 50.000 Euro und haben gesagt: Na gut, das ist ein gutes Startkapital, wir können anfangen. Das Haus ist inzwischen fertig. Ihr habt etwas, weil ihr bittet. Gott erhört Gebet manchmal auf ausgesprochen kreative Weise. Auch das erlebe ich zum Beispiel in Hamburg, wenn ich unterwegs bin. Ich bin immer noch recht viel in Hamburg unterwegs. Parkplätze in Hamburg zu kriegen, ist ähnlich katastrophal wie hier in Roketas. Herr, schenkt mir einen Parkplatz. Wusch, fährt gerade einer raus. Ich denke: Danke, Vater. Solche Geschichten gibt es auch. Ihr habt etwas, weil ihr betet. Es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich. Gott hört Gebet. Dieser Bibelvers aus Jakobus ist eingebunden in einem Text aus Jakobus 4. Ich möchte diesen Text einmal lesen. Jakobus 4, Abvers 1. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt's nicht bekommen. Also kämpft ihr und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn darum bittet, bekommt ihr nicht alles, weil ihr aus falschen Gründen bittet, um euer Vergnügen sucht. Hier wird der Gegenkontrast beschrieben. Was ist Gebet nicht? Was ist die Motivation des Herzens? Der Mensch versucht so oft aus eigener Kraft sein Leben zu gestalten. Und nicht selten werden wir davon bewegt, Dinge haben zu wollen, die uns gar nicht gut tun. Besonders im Materialismus. Keiner von uns muss heute Mangel leiden. Als Folge dessen setzen Christen vermehrt ihr Vertrauen auf ihre Kraft, auf ihre Arbeit, auf ihr Geld, auf ihr Vermögen, was sie können. Man erbittet von Gott nichts mehr. Warum soll ich ums Essen beten, wenn der Kühlschrank voll ist? Gebet dreht sich da nur noch um die eigenen Belange. Bitte, 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 danke, Amen. Verbunden mit dieser Gebetslosigkeit, so sagt es Jakobus, wird der Egoismus aufblühen. Und das geht zu Lasten des eigenen geistlichen Lebens. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Als in der Folge, so sagt es Jakobus, gedeihen die selbstsüchtigen Wünsche, der Streit, die Auseinandersetzung, die oft über nebensächliche Dinge, der Individualismus und der Materialismus, die größten Gefahren, die wir heute haben in unserer Gesellschaft. Wir hängen unser Herz an Dinge, aber lösen es von Gott. Ihr habt nichts, weil ihr nicht betet. Jakobus ermutigt uns dazu, das abzulegen, was uns von Gott trennt, und immer wieder Gott im Gebet zu suchen. In diesem Kontext bekommt Jakobus Satz, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen, oder wie es Luther formuliert, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ein ganz neues Gewicht. Beachten wir einmal, was ist denn überhaupt Gebet? Gebet heißt zuerst einmal Gemeinschaft mit Gott. Ich pflege mit Gott Gemeinschaft, ich rede mit ihm, ich höre auf ihn, ich komme zu ihm, zu seinem Thron, ich ruhe dort aus. Jesus sagt an anderer Stelle, bittet und es wird euch gegeben, Matthäus 7, Vers 7. Oder in Johannes 15, Vers 7 lesen wir, wenn ihr in mir bleibt, spricht Christus, könnt ihr bitten, was immer ihr wollt. Mein Vater wird es euch geben. Was für ein Blankoscheck stellt Gott uns hier aus. Aussagen, deren Inhalt revolutionär sind. Gebet heißt zuerst einmal, ich rede mit Gott, ich höre auf ihn und ich habe eine ehrliche, aufrichtige Herzensverbindung. Mein Herz und Gottes Herz sind in Verbindung. Betet ohne Unterlass, steht an anderer Stelle. Meine Beziehung zu Gott ist sehr eng. Das ist geistliches Leben. Und im Zuge dieses geistlichen Lebens lerne ich es, die Impulse Gottes, die er uns durch den Heiligen Geist schenkt, zu verstehen. Für mein Leben, für das Leben, in dem ich im Umfeld ich lebe, für meine Lieben und so weiter. Gott wird mir Impulse setzen, genau die Impulse, die maßgeblich sind, damit ich verstehe, was Gott von mir erwartet. Oder dass ich verstehe, wo ich vielleicht Dinge zu verändern habe. Oder wo ich verstehe, wo mein Wesen im Moment nicht so ist, wie Gott es sieht. Wo die Dinge tief in meinem Herzen vergraben sind, die vielleicht gar nicht so gut sind. Die negativen Dinge, die negativen Gedanken. Das, was Gott sagt, so bitte nicht. All das wird der Heilige Geist aufdecken. Das alles geschieht am Thron Gottes. Und im Christus verwurzelt wird unser Gebetsleben diese Dynamik bekommen. Dann auch zu empfangen und zu erfahren, was möchte Gott für mich und darum darf ich dann bitten. Und Gott wird es mir schenken. Ich werde aber auch im Gebet erfahren, dass der gewünschte Neuwagen, der 100.000 Euro kostet, vielleicht nicht in meinem Sinn, im Sinne Gottes ist. Und dann brauche ich dafür auch gar nicht bitten, weil Gott sagt, das ist für dich gar nicht dran, Jörg. Und ich könnte jetzt viele andere Beispiele nennen. Im Gebet wird mir das deutlich. Die Schwierigkeit bei den meisten von uns liegt nicht darin, zu wenig zu beten, sondern daran zu erkennen, was möchte denn Gott? Was ist denn sein Wille? Unser Gebetsleben ist so, wie es Studd einmal gesagt hat, wir knabbern nur an den Möglichkeiten, anstatt mit beiden Händen nach dem Unmöglichen zu greifen. Unsere Gebete sind schüchtern und fantasielos. Gerade dann, wenn sie doch eigentlich kühn und wagemutig sein könnten. Unser Gebet kann nur am Thron Gottes erhörlich sein, aber wir müssen dort ankommen, am Thron Gottes. Und wenn wir am Thron Gottes nicht ankommen, dann öffnet Gott uns auch nicht die Schätze des Himmels. Und da ist eine ganz enge Vernetzung. Gebet muss es lernen, von mir und meinen Wirklichkeiten, von meinen Träumen und von meinen Gedanken sich zu lösen, uns nicht so wichtig zu nehmen, aber Gott ganz wichtig zu nehmen und von ihm alles zu erwarten. Nochmal das Beispiel. Ich werde nächsten Sonntag noch ein wenig dazu sagen. unsere Geschichte in der FEG Schwarzenberg mit dem Mutter-Kind-Haus. Es war uns ganz klar, dass Gott möchte, dass wir dieses Projekt stemmen und realisieren. Mit einer kleinen Gemeinde, mit gerade mal 50, 60 Gottesdienstbesuchern. Und Gott hat uns Zeichen gesetzt. Die Großspenden, die kamen, das war der Startschuss. Dann hat unsere Stiftung das gesamte Projekt übernommen und finanziert. Und gegenfinanziert wird das ganze Projekt, indem wir Tagessätze bekommen vom Amt. Und damit ist im Prinzip das Gesamte in einem wirtschaftlich gesunden Rahmen. Und eine kleine Gemeinde kann so ein gigantisches Projekt stemmen. Warum? Weil Gott es will, weil Gott es wollte und weil Gott es befähigt hat und weil Gott Menschen dazu herausgerufen hat und sagt, ihr macht das mal, setzt euch ein und tut es, über alle Hindernisse hinweg. Und so ist das entstanden. Menschlich unmöglich, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja? Im Gebet geht es auch nicht darum, Gott mit meinen oft frommen Wünschen oder Beweggründen vertraut zu machen, die kennt er ja sowieso. Es geht im Gebet darum, den Willen Gottes für mich und für mein Leben und für mein Umfeld zu erkennen. Und das dann mit Gottes Hilfe umzusetzen. In den großen Erweckungen unserer Welt stand immer am Anfang das Gebet. Einige hatten den Eindruck, Gott möchte etwas tun. Und Gott lässt eine Gemeinde zusammenkommen, um zu beten. Und im Gebet wird Gott einer Gemeinde und einer Gemeinschaft sagen, was er will und wie er es will. Und wenn Gott eine Gemeinde und Gemeinschaft erhalten möchte und ausbauen wird, dann wird er das tun. Über alle Schwierigkeiten hinweg. Gott möchte Großes wirken, nach wie vor. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott das will. Hätte er es nicht getan, gäbe es keine Antwort auf unsere Gebete. Unsere Vorstellung kann jetzt in zwei Richtungen uns davontragen. Auf der einen Seite können wir uns über die Konsequenzen darüber nachdenken. Wir können staunen, was Gott alles tun kann. Und auf der anderen Seite können wir frustriert sein. Oh, mein Gebet ist so anders, so gebetslos. Ich erlebe so wenig mit Gott. Spurgeon hat vor über 100 Jahren einmal gesagt, wir können an die vielen über die Maßen großartigen und kostbaren Verheißungen im Wort Gottes denken, die wir noch nicht in Anspruch genommen haben. Wir sind schwach gewesen, wenn wir doch hätten mächtig sein können. Wir haben Gott mit ein paar einzelnen Menschen bekannt gemacht, wenn wir doch in dieser Zeit Tausende oder gar Millionen hätten erreichen können. Wir haben um ein paar Quadratmeter Land gebeten, wo wir doch ganze Kontinente hätten bitten können. Wir sind geistliche Hungerleider gewesen, wo wir Großkapitalisten hätten sein können. Wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Spurgeon vor über 100 Jahren. Wer sein Lebensbild kennt, weiß, was Gott durch ihn gewirkt hat. Und ich ergänze, stattdessen lesen wir kluge Bücher über Gemeindebau. Und meinen, was wir so alles können, wie klug wir Menschen sind. Und dann wird die nächste Kuh durchs Dorf getrieben und der nächste Gedanke und das nächste Gemeindebund, gibt es das Konzept und jenes Konzept. Und wir meinen, damit machen wir großen Gemeindebau. Ich will das nicht kleinreden. Es ist gut, dass es solche Bücher gibt. Es ist gut, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Es ist gut, dass es in anderen Gemeinden Modelle gibt, wie Gemeindearbeit funktioniert. Aber wie sagte es Bill Hybels einmal, als es um Willow Creek ging? Leute, kopiert das nicht. Kapiert es. Kapiert es. Wir müssen es verstehen, wie Gott wirkt. Und damit wir es verstehen, beginnt es immer, immer mit Gebet. Und dann wird Gott uns erklären, wie es für uns ganz persönlich funktioniert. Ein letzter Aspekt für heute. Wann wird mein Gebet kraftvoll? Ich bin beim Thron Gottes angekommen. Ich habe eine enge Gemeinschaft mit Gott. Aber was ist kraftvolles Gebet dann? Einige Aussagen dazu. Das erste ist, ich muss im Gebet erkennen, dass ich, Jörg Hartog, nicht Gott bin. Ich kann Gott nichts vorschreiben. Ich kann als Bittender kommen, ja. Aber Gott ist immer noch Gott. Und ich bin immer noch ein Geschöpf. und bin in einer Abhängigkeit von ihm. Ich benötige Gottes Hilfe für mich, für mein Leben. Und ich weiß, dass der allmächtige und allgegenwärtige und allwissende Schöpfer mir in jeder Lebenslage helfen kann. Aber ich muss auch verstehen, dass ich von mir aus nichts tun kann. Das ist ordentlich ernüchternd manchmal, aber es bringt uns in die richtige Haltung vor Gott. Es bringt uns in die Demut. Menschen dürfen zu ihrem Schöpfer kommen, aber wir kommen immer als Bittende. Das Zweite, was mir auffällt, Gebet ist dort kraftvoll, wo ich vor den allmächtigen Schöpfer trete, um ihn zu loben und zu preisen. Gott sehnt sich so sehr nach Anbetung, nach Dankbarkeit, nach einem Herzen, das sagt, danke Vater, ich durfte heute aufstehen. Danke Vater für den leckeren Kaffee, den ich getrunken habe, wenn es denn Kaffee war. Danke Vater für das Essen, das du mir schenkst, für die gute Matratze, ich habe keine Rückenschmerzen und vieles mehr. Und diese Haltung der Dankbarkeit geht uns Deutschen, vor allen Dingen auch uns Norddeutschen, ich komme ja aus Norddeutschland, immer mehr abhanden. Wir kommen immer mehr als Fordernde zu Gott und verlieren das Wesentliche aus dem Aspekt, zuerst einmal Danke zu sagen für das, was Gott uns schenkt und ihn dafür anzubeten und zu loben. Ich komme aus einer Region, wir wohnen in Mölln. Das ist noch mal kurz vor Lübeck. Und Mölln hat ganz viele wunderschöne Seen. Da kann man herrlich laufen. Und ich bin so ein Typ. Meine Gebetszeit ist oft eine Gebetszeit, wo ich unterwegs bin, wo ich laufe, wo ich dann laut bete. Die Vögel hören das zwar, ich weiß nicht, ob sie es verstehen, ist auch egal. Ne? Bete laut. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, zuerst einmal in die Natur zu gucken und einfach mal Danke zu sagen für den blauen Himmel, für das Blatt, was ich dort sehe, für den Vogel, der gerade zwitschert oder für den, ja. Und im Zuge dieser Dankbarkeit fange ich an, Gott zu loben, ihn anzubeten. Und oft ist das der Hauptteil meiner Gebetszeit. Und mein Bitte, 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 Danke, Amen habe ich irgendwie vergessen. Vielleicht auch ganz gut so. Ja. Mir ist das wichtig, dass wir das lernen, Gott zu loben und zu preisen. Hier freue ich mich besonders an unserer jungen Generation. Unsere junge Generation kennt eigentlich, die Jugendkirchen kennen eigentlich nur noch zwei Teile im Gottesdienst. Eine Predigt und einen großen Teil, wo Gott angebetet wird mit Liedern. Durch Lobpreis. Wunderbar, finde ich. Wunderbar. Ich bin so nicht aufgewachsen, aber diesen emotionalen Zugang zu Gott zu bekommen, bekomme ich mehr durch ein Lied als durch eine Predigt. Ist so. Zugleich erkenne ich im Lichte Gottes, wenn ich ihn lobe und preise, seine Heiligkeit. Und wenn ich seine Heiligkeit entdecke, entdecke ich auch, wer ich bin. Und das ist manchmal nicht angenehm, das zu entdecken, wer ich bin. Und dann fällt mir 1. Johannes 1, Vers 9 an, wo steht, wo wir zu Gott kommen, ist er treu und gerecht, dass er uns alles vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Loben und preisen, ein ganz wesentlicher Aspekt. Mein Gebet wird als drittes kraftvoll dort, wo meine Seele und Gottes Seele einander begegnen, wo wir eins werden, wo ich weiß, es tut mir einfach gut. Ich bin jetzt eng verbunden mit meinem Vater im Himmel. Und es tut mir in meiner Seele einfach gut. Ich mache mir das oft zur Gewohnheit. Ich bin so ein Typ, ich schlafe nicht immer abends gleich ein. Es gehen mir noch tausend Gedanken durch den Kopf oft und so weiter. Es braucht ein bisschen. Und ich habe mir das oft zur Gewohnheit gemacht, darüber nicht mehr zu lamentieren und das als doof zu empfinden, womöglich noch eine Schlaftablette reinzuschmeißen oder sowas. Das tue ich nicht. Sondern ich nutze die Zeit dann zum Beten. Tolle Zeit übrigens, muss ich ganz ehrlich sagen. Klappt nicht immer, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Aber es ist eine Zeit, wo ich merke, so, jetzt bekomme ich ganz langsam Frieden und Ruhe. Innerlichen Ruhe und innerlichen Frieden mit Gott. Da entsteht so eine Harmonie. Und im Zuge dieser Harmonie schenkt Gott es dann, dass ich irgendwann auch einfach wegdämme und schlafe. Tief, fest und gut. Ja. Ein viertes, was mir auffällt, Gebet wird dort kraftvoll, wo ich um die Macht des Gebetes auch weiß und wo ich Gottes Arm bewegen kann. Das ist eine so gute Botschaft. Gott gibt uns dieses Instrument, dass wir seinen Arm bewegen dürfen, dass eine Fürbitte Sinn macht, dass es Sinn macht für unsere Kinder, Enkel, Urenkel, für Menschen, Missionare und für wen auch immer zu beten. Und dass Gott daraufhin etwas tut, wie er es tut und was er tut und wann er es tut, darauf haben wir keinen Einfluss. Das ist seine Sache. Ich bete seit Jahrzehnten für gewisse Menschen, dass sie eine Beziehung zu Gott bekommen. Bislang ist nichts geschehen. Aber ich höre nicht auf. Ich hoffe, dass Gott irgendwann die Herzen dieser Menschen erreicht. Und manchmal erlebe ich es, bevor ich für einen Parkplatz gebetet habe, bevor ich überhaupt was gesagt habe, oh, da fährt einer raus, danke Vater, noch gar nicht gebetet. Manchmal erlebe ich auch, wie Gott Dinge tut, ohne dass ich dafür gebetet habe. Wisst ihr, das hat was mit Führung zu tun. Das hat was mit Segen zu tun. Ich darf Gottes Arm bewegen. Und Gott weiß genau, was für mich das Beste und das Richtige ist. Ein fünftes, Gebet wird dort kraftvoll, wo sich Gebet von uns wegbewegt. Zu Gott hin. Wo nicht mehr ich mit meinen menschlichen Anliegen und meinen egoistischen Wünschen im Mittelpunkt stehe, sondern wo es mir wirklich darum geht, Gott, was willst du denn? Gott, was willst du denn? Wir haben unsere Träume, unsere Wünsche. In der Bibel steht auch dieser Satz, nicht, betet, was euer Herz begehrt, Gott wird es euch schenken. Ja, wir haben auch unsere menschlichen Wünsche. Aber im Gebet bei Gott rückelt sich das zurecht. Ist das nur ein menschlicher Wunsch, der nicht im Sinne Gottes für mich ist? Oder ist das ein menschlicher Wunsch, den Gott sogar in mich hineingesetzt hat? Der Wunsch, wir wollen ein Mutter-Kind-Haus bauen in Schwarzenbeck, der war tief in mir drin. Es war aber nicht mein Wunsch, den hat Gott in mich hineingesetzt. Sonst wäre dieses Projekt nie entstanden. Ja, versteht ihr, was ich sagen möchte an dem Punkt? So, diese Spannung ist sehr schwierig, sie auch zu halten. Was ist richtig im Sinne Gottes und was ist falscher Egoismus? Das ist eine schwierige Spannung. Gebet wird dort kraftvoll, wo ich weiß, dass Gott auch antwortet. Manchmal haben wir doch den Eindruck, ich kann beten, was ich will, irgendwie ist eine Barriere zwischen mir und Gott. Mein Gebet geht nur bis zur Decke und dann ist Schluss. Kennt ihr solche Aspekte? Du betest was und es passiert nichts über Jahre hinweg. Und dann denkst du immer, oh, ja, aber wo ist der Fehler? Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt und der Heilige Geist wohnt wo? In meinem Herzen. Das heißt, das Gebet geht nicht bis zur Decke, sondern es bleibt in meinem Herzen und geht direkt zum Heiligen Geist und der Heilige Geist überträgt es zu Gott. Gott hört alle Gebete, aber ob er sie erhört, das ist seine Entscheidung. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Er hat mein Gebet gehört. Und es liegt bei ihm am Thron Gottes. Aber wie und was er beantwortet, das ist immer noch seine Entscheidung. Ja, also ist es mir wichtig zu sagen, oh, bringt ja sowieso nichts zu beten. Bitte lass das nach. Jedes Gebet ist wichtig und wird von Gott gehört und landet an seinem Thron. Und ein weiterer Aspekt hierzu, ein letzter. Gebet wird kraftvoll, wo wir einige Dinge auch meiden. Wo wir zum Beispiel bewusst nicht so leben, wie Gott es sich vorstellt, dann kann Gott auch mal sein Angesicht vor uns verbergen und sagen, Jörg, an dem Punkt sind wir erstmal an der Arbeit. Hier sind Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung. Ich möchte, dass wir damit erstmal klarkommen. Ich möchte, dass du das und jenes in deinem Leben jetzt in Ordnung bringst, veränderst. Und dann können wir gerne weitergehen. Manchmal weist Gott uns darauf hin, auf unsere Lieblingssünden, auf unsere Lieblingsvergehen, auf die Art und Weise, wie wir vielleicht mit einem Menschen umgehen, über den wir nur schlecht reden, oder, es gibt tausend Dinge. Vielleicht weiß der Geist Gottes mich genau daraufhin, hier, Jörg, an dem Punkt bitte, dann möchte ich, dass du jetzt was veränderst. Oder ich habe keine Bereitschaft, einem anderen zu vergeben. Ich habe Groll in meinem Herzen gegen Menschen. Ich vergebe jemanden nicht mehr. Dann sagt die Bibel unmissverständlich, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, vergibt Gott uns auch nicht. Das heißt, da ist Ebbe im Karton. Dann ist das Gebetsleben mau, da passiert nicht mehr viel. Auch das ist so wichtig, dass wir bereit sind, vergebungsbereit zu leben. Aber jetzt kramt nicht in eurem Bauchgefühl rum, wo ist irgendwas. Wenn da irgendwas ist, dann sagt uns das der Geist Gottes auch sehr deutlich. Und dann ist jetzt in diesem Moment irgendeine Person vor Augen, sagt, ups, da ist jemand, mit dem muss ich das mal klarkriegen. Ja? Manchmal haben wir auch falsche Motive. Wenn wir falsche Gebetsmotive haben, dann passiert eigentlich auch nichts im Gebet. Wie bete ich kraftvoll mit Konzentration auf Gott? Mit Konzentration auf Gott. Ihr habt alles, wenn ihr bittet. Das ist der Umkehrvers, Umkehrschluss von Jakobus 4, Vers 2. Ein jüdischer Rabbi, da gibt es folgende nette Geschichte. Ein jüdischer Rabbi stand da und betete. Eine Schlange kroch ihm über die Füße, aber er unterbrach sein Gebet nicht. Der Schüler fragt den Rabbi, ist es dir nicht klar geworden, dass eine Schlange über dich rübergelaufen ist? Der Fromme erwiderte, Unheil komme über mich, wenn ich etwas gemerkt haben sollte. Enge Verbindung mit Gott. Ganz eng mit Konzentration auf Gott. Hier muss ich als unruhiger Geist eine Menge lernen. Ich habe oft 1000 Gedanken im Kopf, wenn ich bete. Heute gibt es ja sowas Schönes wie Smartphones, ne? Anschalten, den Gedanken, der gerade kommt, aufsprechen, ja, ausmachen. Dann ist er da gespeichert, dann ist er nicht weg und dann macht mich dieser Gedanke, dann kann ich ihn wieder wegpacken. Versteht? Ich habe ihn ja aufgeschrieben. Und nehmt einen Zettel, einen Schriftstift, alte Variante geht auch, völlig egal. Nicht? Also ich brauche im Gebet auch eine gewisse Disziplin, dass ich mich nicht von äußeren Faktoren ablenken lasse, unkonzentriert bin. Wie oft schweife ich ab im Gebet? Und kennt ihr auch das? Beim Beten kommen oft die unheiligsten Gedanken. Ich kenne das. Die unheiligsten Gedanken. Ja? Gebet ist Arbeit. Und ich brauche Zeit und Konzentration auf Gott. Das ist kein Automatismus. Und darum sagt Jesus zu Recht, wenn du betest, dann zieh dich zurück in dein kleines Kämmerchen. Schalte dein Smartphone auf Flugzeugmodus, steck die Oropax in die Ohren, schließ die Ohren zu, schalt das Radio und den Fernseher aus und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und der ins Verborgene schaut. Beten, immer wieder zu lernen, dass ich mit Konzentration zu Gott komme. Und dann mit der richtigen Einstellung. Gebet ist nicht verlorene Zeit, sondern gewonnene Zeit. Martin Luther hatte gesagt, ich habe heute viel zu tun. Ich brauche viel Gebet. Von ihm ist überliefert, der ja ein gigantisches Lebenswerk hinterlassen hat. Von ihm ist überliefert, dass der den 10. Teil seiner Zeit, also über 2 Stunden jeden Tag im Gebet verbrachte. Wahnsinn, ne? Und ich meine oft, oh, ich habe den Termin und heile das noch und hier muss ich noch hin und das muss ich noch. Oh, Jesus, du hast heute Verständnis, nur dass ich jetzt mal gerade 2 Sätze bete, Amen, und dann bin ich unterwegs. Wie falsch ist das? Und auch das musste ich auch als Pastor mühsam lernen. Dass Gebet keine Verschwendung ist, sondern gewonnene Zeit. Kein Verlust ist, sondern Gewinn. Und auch bei Jesus selbst war das nicht anders. Wie viel Zeit hat sich Jesus zum Gebet genommen? Oft vor Tagesanbruch auf einen Berg gegangen, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Er hat so intensiv gebetet, dass seine Jünger gesagt haben, Herr, lehre uns das, das wollen wir auch lernen. Und er hat sie gelehrt. So intensiv. Und wenn der Erlöser, der Sohn Gottes, Gebet brauchte, wie viel mehr dann wir? Und wenn wir meinen, wir brauchen es nicht, ja, Gott kann trotzdem segnen, gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber wir beschneiden uns dann etwas ganz Wertvollem. Je kürzer und gehetzter unser Beten wird, bis zur sekundenschnelle Lektüre der Losungen einem kurzgesprochenen Gebet, Leute, da kann nicht viel Leidenschaft entstehen. Da kann nicht viel Leidenschaft entstehen. Und ich ermutige uns, dass wir uns neu Zeit nehmen zum Beten. Wir haben hier tolle Möglichkeiten in Roquetas, ne? Ich mache das dann morgens immer, oder ja, morgens im Regelfall, auf die Promenade, bisschen ins Naturschutzgebiet und zurück von uns da. Das sind etwa 5 Kilometer, wenn ich das mal aus vorsichtig geschätzt habe. Dafür brauche ich eine knappe Stunde. Und die Zeit nutze ich zum Beten. Herrliche Zeit, sage ich euch. Herrliche Zeit. Wie gehen wir mit unserem Alltag um? Wie gehen wir mit Gebet um? Haben wir Zeit mit Gott ganz alleine? Verbringen wir Zeit, Gott zu loben, zu singen, ihm zu danken? Haben wir Zeit, um auf Gott und auf seine Anliegen zu hören? Zeit aber auch, um mit Gott unser Leben, unsere Probleme, unsere Dinge zu besprechen und dann in die Fürbitte für andere Menschen einzusteigen? Sehen wir Gebet als Gewinn? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das. Und dann garantiere ich euch, wird dieser Satz aus Jakobus 4 stimmen. Ihr habt alles, weil ihr betet. Amen.